Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Börsenbrain, Ihr Podcast für Anlegerpsychologie. Und natürlich, wie jedes Mal, habe ich heute wieder den Navigator durch die Denkfehler der Finanzwelt in dieser Folge dabei, Nicolas Kreuz. Guten Morgen.
Moin aus der freien und regen Stadt Hamburg, der Stadt, in der kluge Köpfe ihr Geld nicht den Zufall überlassen.
Und heute in der Folge geht es darum, warum Daimler, Deutsche Bank und Immobilien nicht automatisch eine gute Depotbasis sind, nur weil sie ihnen vielleicht vertraut sind. Und wir decken heute psychologische Fallen auf, die sie zum Klumpenrisikoanleger machen können. Und wir haben auch heute natürlich typisch deutsch eine Fußballmetapher für Sie mitgebracht, die Diversifikation hoffentlich für immer verständlich macht. Also heute geht es um Diversifikation. Herr Kreuz, ist ja auch eins Ihrer Lieblingsthemen. Sie sagen das ja auch immer wieder gebetsmühlenartig. Lassen Sie uns doch da dann gleich mal heute einsteigen. Was ist Diversifikation und warum ist das so wichtig? Und gibt es da auch vielleicht so ein paar Beispiele oder Sprüche aus dem Volksmund, mit denen man sich das besser vorstellen kann?
In der Tat, nicht alle in einen Korb legen. Ihr Gehirn liebt das, Ihr Depot hasst es. Heute geht es um die Psychologie hinter dem größten Anlagefinger. Mangelnde Diversifikation, man sagt auch, das ist das einzige Free Lunch, also das freie Mittagessen, was es ja in der realen Welt nicht gibt. Alles hat ja irgendwo auch eine Kausalität. Warum unser Gehirn diese Monokultur liebt, warum es an der Börse so gefährlich ist, wie Sie Ihr Depot richtig aufstellen. Wie sagt das so schön Jürgen Klopp in seinem Liverpooler Fußballstadion? Mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt macht er das ja für anderen großen deutschen Vereinen. Mit der perfekten Mischung aus Sicherheit und Offensive lässt sich alles gewinnen.
Mhm. Und wir haben jetzt auch noch eine weitere Kategorie diese Woche, das nervt mich gerade so, Entschuldigung. Also ich wollte nochmal auf den Mythos der Woche, weil das zu dem Thema ganz gut passt. Genau, okay. Und wir haben noch eine Kategorie für die treuen Hörerinnen und Hörer diese Woche mit dabei. Und zwar gibt es ja immer so verschiedene Mythen, die sich auch in der Finanzwelt so verschiedene Themen ranken. Und da wollen wir heute mal natürlich auch wieder reingehen. Und der Mythos der Woche für heute ist, ich investiere nur in Unternehmen, die ich verstehe. Herr Kreuz, wie sehen Sie das denn?
Ja, das ist der erste Fehler, den man eigentlich schon an der Börse machen kann. In dem ersten Step, das ist der sogenannte Psychological Bias, der dahinter steckt, ist die Verfügbarkeitsheuristik. Wir halten das für verständlich, was wir täglich sehen, was uns begegnet, kommt auch aus der Evolutionstheorie heraus, ist gut begründbar. Sie fahren BMW, dann verstehen Sie BMW. Sie nutzen SAP im Büro, dann verstehen Sie auch SAP. Daimler ist aus Stuttgart, Ihr Nachbar arbeitet da. Also verstehen Sie Daimler. Und so wählt man seine Asset Allocation aus, alles, was ich kenne, was mir vertraut ist, wo ich vermeintliches Verständnis habe. das kaufe ich dann. Und das ist eben halt nicht die Realität. So sollte man nicht an der Börse agieren, sondern harte Fakten zählen da letzten Endes nur. Die Vertrautheit ist ein weiterer Punkt. Das kann vielleicht auch zu Insiderwissen führen, aber im Grundsatz müssen harte Fakten, Portfolio-Kennzahlen, Geschäftsmodelle, Wettbewerbspositionen, Marktrisiken, all diese Dinge in einem Gesamtkontext gesehen werden, um genau diesen sogenannten Home-Bias oder diese Kundenpsychologie, dieses Kundenrisiko aus der Psychologie heraus zu vermeiden. Merksatz hier zum Mitnehmen: Vertrautheit ist nicht gleich Verständnis und schon gar nicht gleich gute Rendite. Das widerspricht sich sogar in Teilen.
Mhm. Also vielen Dank auch für das Aufklären dieses Mythos der Woche. Ich glaube, es haben sich auch wieder viele ertappt, erwischt oder angesprochen gefühlt. Also ich mich auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt irgendwie die Jahrzehnte schon alle Anlegerfehler mitgemacht. Also insofern sehr spannend. Ich muss aber eine Sache trotzdem an der Stelle noch, also rein für mich vielleicht noch sagen. Ich habe bei Unternehmen, wo ich jetzt als Kunde, sage ich mal, tätig bin und eine richtige Begeisterung für das Unternehmen empfinde, weil ich merke, die haben guten Kundenservice etc., da gucke ich es mir zumindest mal genauer an, sofern es börsennotiert ist, weil ich mir denke, wer es schafft, dauerhaft seine Kunden zu begeistern, schafft es vielleicht ja auch in der Zukunft profitabel zu sein und Gewinne zu machen. Aber natürlich, da haben Sie auch wieder recht, das ist kein Garant und ich bin daher auch sehr froh, dass wir diesen Podcast haben und ich immer eigentlich Sie fragen kann, wenn ich irgendwelche Fragen zu dem Thema habe. Genau.
Das freut mich. So sollte ja auch gedacht sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, an der Börse einer Weisheit zu folgen, mit Disziplin und Ruhe, aber im Grundsatz die Demut nicht vor dem Markt zu verlieren. Wir sind nicht allwissend. Und es ist besser eben halt nicht die eigenen Fehler zu machen, sondern aus den Fehlern anderer zu lernen. Fehlervermeidung ist mit hoher Rendite korreliert. Mhm. Also Fehlervermeidung, das ist der Grundsatz an der Börse, nichts anderes.
Und wenn wir dann jetzt in das heutige Hauptthema nochmal zurückgehen, in die Diversifikation. Also warum sind wir denn so anfällig dafür, nicht zu diversifizieren? Also warum ist denn unser Gehirn so ein Fan davon, alle Eier in einen Korb zu legen? Ja, wie man jetzt so schön sagt.
Ja, weil alles andere Dschungel ist. Es ist halt relativ unbekannt. Also das Problem ist, dass wir in unserem Gehirn mit einem massigfaltigen Information Overflow betroffen sind. Das heißt also, wir lieben unsere klaren Strukturen, unsere Monokulturen, das suggeriert uns Sicherheit. Stellen Sie sich vor, also so eine Fußballmannschaft, wie würde ich die zusammenstellen? Unser Gehirn würde wahrscheinlich sagen, ich nehme 11 Lewandowskis oder was. Bringt aber nichts. Sind dann nur Stürmer in psychologischen Mechanismus, ist das für wie zur Telekom-Aktie zu greifen, weil sie mir vertraut ist. Ich glaube, wenn man sich den Chart anschaut über die letzten Jahrzehnte mittlerweile, dann weiß man, dass das keine gute Idee war. Also der Psychological Bias ist hier der Home Bias, also die Heimatmarktneigung. Bedeutet, wir investieren, ähnlich wie es der Japaner und der US-Amerikaner auch macht, überproportional gerne im eigenen Land. Das ist sogar nach dem Pareto-Prinzip immer so um die 80%, wenn ich Portfolien sehe, mit unseren Managern, dann ist da eine 80%ige Neigung. Deutsche Aktien, deutsche Staatsanleihen, deutsche Unternehmensanleihen, deutsche Immobilien, REITs, was auch immer. Gold ist vielleicht da gerade so ein bisschen noch als Fremdwährungsbeimischung zu sehen, weil wir vermeintlich da uns sicherer fühlen oder vermeintlich auch bessere Informationen haben. Ist aber mitnichten. Ja? Also ein Kunde aus Hamburg hat mit 70% deutsche Aktien weltweit sich 97% aller Chancen genommen, weil die Börsenkapitalisierung DAXes oder des deutschen Prime Standards macht lediglich weltweit nur 2,7% aus. Ja, also ich nehme, wie gesagt, 97%, wenn ich nur in 3% der weltweiten Steuern investiert bin. Das heißt, das führt zu einer höheren Volatilität im Markt, im Depot vor allen Dingen. Und wenn dann mal der DAX aus dieses Jahr ist er ganz ausgesprochen gut gelaufen, aber es gibt halt auch viele Jahre, wo es überproportional nicht gut läuft und dann andere Märkte besser laufen. Und danach muss man sein Portfolio schon auch teilweise zyklisch auch ausrichten. Wir sehen es ja auch gerade aktuell, haben wir in der Branche doch durchaus einige Herausforderungen in Deutschland, weil der Automobilsektor in einem massiven Strukturproblem steckt. So würde ich es mal allgemein zusammenfassen. Also Deutschland steht stabil da. Deutschland ist, wie gesagt, schön dabei zu haben, aber ist halt untergewichtet in der weltweiten Kapitalisierung.
Aber dann ist ja eigentlich auch gut, wenn ich da mal kurz vielleicht einspringen darf, dann ist ja eigentlich, obwohl es dir natürlich nicht gut ist, aber dann ist ja eigentlich zumindest fürs Portfolio gut, dass es keine großen Tech-Werte gibt in Deutschland, weil man dadurch natürlich dann gezwungen ist, auch wieder zu diversifizieren. Aber ja, das ist eigentlich traurig, aber...
Ich widerspreche Ihnen ungern, aber wir haben vermeintlich große Tech-Werte, wenn wir mal Siemens und SAP sehen. Und die natürlich auch eine relativ starke Gewichtung auch im DAX ausmachen, sodass man ja auch schon nicht nur Gedankenpläne hat, sondern eben halt auch den DAX mit einem Free Flow und mit einer beliebig hohen Gewichtung, und die macht mehr als 10% mittlerweile auch aus bei SAP. Dass man durch eine Gewichtung dann auch akzeptiert und sie nicht dann limitiert nach oben. Das beste Beispiel ist Nvidia. Wir haben ja gestern auch Zahlen gehabt. Ja, das ist eine sogenannte Fear of Missing Out und Fear of Loss Aktie, Weltaktie. Die Gewichtung von Nvidia macht 8% im S&P aus. Das sind 4,4 Billionen US-Dollar. Das ist etwa das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Das sind krasse Fehlgewichte, das sind krasse Klumpenrisiken. Da sollte man drauf schauen und auch aufpassen, dass man eben halt diesen zweiten Psychological Bias nicht unterliegt, dieser Verfügbarkeitsheuristik.
Was bedeutet das? Also das können Sie das auch noch mal kurz erklären?
Ja, wir gewichten ganz einfach übermäßig das, was uns mental verfügbar ist. Ne? Ich höre jeden Tag von VW im Radio, also muss VW ein wichtiger Player sein am Markt, muss VW also ins Depot. Sehe jeden Tag ein Tesla, also ist Tesla die Zukunft. Ne? Evolution hat uns halt darauf programmiert, dass wir nah und Vertrautes bevorzugen. In der Steinzeit war das überlebenswichtig. Das ist also nicht nur ein soziales Phänomen, sondern es hat uns beim Überleben geholfen. Und an der Börse ist leider ein Renditekiller. Genau gegen diese gelernten Mechanismen, Reaktionen, dagegen muss man angehen.
Habe ich jetzt noch mal vielleicht ein Streitthema gefunden? Und zwar...
Ich mich ausgesprochen gerne mit Ihnen.
Sehr gut, sehr gut. Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt weil das ist so mein Gedankenkarussell gerade. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen, der zuhört oder auch anlegt oder anlegen möchte, jetzt auch losgeht. Wie ist das mit Arbeitgeberaktien dann? Weil man hat natürlich einerseits, man möchte ja irgendwo am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden. Das ist natürlich der eine Faktor. Der andere ist, man glaubt ja vielleicht auch natürlich oder idealerweise an seinen Arbeitgeber. Also warum nicht auch Aktien haben? Aber es ist natürlich auch ein doppeltes Risiko, weil man diversifiziert ja nicht seine Einkommensströme, weil man bezieht ja das Einkommen schon von dem Arbeitgeber. Also ich glaube, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Wie kann man mit dem Thema jetzt psychologisch sinnvoll umgehen?
Ja, auch da setzt man sich einfach eine bestimmte Regel, die man dann auch befolgt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe für eine der größten deutschen Banken gearbeitet, die auch diesen Namen im Firmenlogo trägt. Und da gab es auch Mitarbeiteraktien. Die hat man zu halten, einen gewissen Zeitraum, und dann hat man die verkauft. Die Portfolio-Manager, die daran gehalten haben, haben teilweise dann ein Klumpenrisiko bekommen, und man sah dann ja auch, wie man aus dem dreistelligen Kurs dann in sogar einen einstelligen Kurs reinfuhr. Also auch mal Gewinne zu realisieren mit diesen vermeintlichen Kenntnissen auch innerhalb einer Firma, weiß man, glaube ich, auch sehr gut umzugehen, vertraulich. Aber solche Dinge dann eben halt auch immer wieder zu rebalancen, so sagen wir das, Dinge, die gut gelaufen sind, eben halt auch mal wieder zu kappen, Gewinne mitzunehmen. Davon ist ja bekanntermaßen noch nie einer arm geworden durch Gewinnmitnahmen und das in einer guten Balance zu halten und dafür sich an festen Terminen immer wieder auch dann entsprechend von Aktien zu trennen, weil sich automatisch durch diesen Sparplan eine Fehlgewichtung aufbaut, wenn es entsprechend läuft.
Ja, ich kann mich da auch noch erinnern, ganz am Anfang in meiner Bankausbildung hatten wir auch einen Kunden im Private Banking und der hatte ein riesiges Depot und ich dachte so, boah, das ist Wahnsinns-Depot, ne? Also nur, wenn man das halt rein im System ansieht, von der Zahl her, und dann waren halt nur BMW-Aktien drin. Und das war halt irgendein auch hochrangiger BMW-Manager, Mitarbeiter. Da hat man das dann sehr schön gesehen, ja. Es war auch sicherlich nicht sein einziges Depot, aber das war wahrscheinlich nur genau für diesen Zweck das gedacht.
Kenne ich zuhauf auch von Mandanten, die in Film, Funk und Fernsehen dann auch vermeintliche Insiderkenntnisse haben, weil sie für eine bestimmte Mannschaft spielen und dann muss man eben mal die entsprechende Aktie dann auch haben. Es ist dieses Gefühl, wir nennen es Illusion of Control, also dass man das Gefühl hat, man steckt in einer Branche gut drin, hat darüber mehr Kontrolle, das ist eine Kontrollillusion. Ich kenne mich mit Immobilien aus, also konzentriere ich mich da drauf. Das ist eine Illusionskontrolle, lernt man auch im ersten Semester, dass man eben halt über nichts in der Welt Kontrolle hat. Das ist vermeintlich nur ein Gefühl und Gefühle sind ja nicht die Realität. Konzentration, vermeintlich mehr Kontrolle darüber zu haben. Das bedeutet einfach nur, mehr Risiken im Portfolio zu haben. Und da ist wieder das Thema Diversifikation. Das ist das einzige Freelunch.
Das heißt, wenn wir nochmal auf unsere Fußballmetapher zurückgehen, also keine Mannschaft mit 11 Stürmern. Ja.
Ich glaube,
würden Sie nicht empfehlen.
Auch wenn man Jürgen Klopp heißt, ich schätze nicht, dass er das so aufgestellt würde. Ich würde niemals 11 Stürmer aufstellen. Warum denn auch? Also jeder hat sich ja spezialisiert. So sehen wir das ja auch in Unternehmen. Das ist das sogenannte Alpha, was man steigert. Ich würde mir nicht zutrauen, ein Brötchen zu backen. Das ist sicherlich nicht schmackhaft. Da vertraue ich dann dem Bäcker oder der Bäckerin meines Vertrauens und dann gehe ich da hin und kaufe das. Und genauso muss man das sehen. Das sind unterschiedliche Rollen und zur Diversifikation suche ich mir die jeweiligen Experten. Davon hatten wir es ja schon gerade, den Spezialisten in seiner Rolle, wo er dann auch reüssiert. Und dabei mische ich es. Es geht also um die perfekte Mischung. Genauso wie im Fußball, da hat man einen Torwart. Meistens sind die Stürmer nicht befähigt, gute Torhüter
zu. Der Torwart ist, also klar, was der im Fußball macht, ist logisch, aber was ist der Torwart fürs Depot? Wie sieht der Torwart fürs Depot aus?
Ist maximal konservativ, bringt Ruhe rein, reduziert die Volatilität und hält eben halt auch bei Sturm mal den einen oder anderen scharf geschossenen Ball. Das können als sich Sicherheitsbaustein Staatsanleihen sein. Das ist sicherlich auch ein Teil Festgeld, wenn es gut verzinst wird. Gold, wenn man diese Volatilität eben halt nicht komplett außen vor sieht. Gold ist volatil, hat in der Historie als vermeintlicher Safe Haven, als Sicherheitshafen trotzdem auch eine Volatilität von knapp 16%. Das heißt, um den Mittelwert nach oben und unten schwankt es.
Gut, ich meine, es ist ja wie mit Manuel Neuer, ja. Also ich meine, an die WM damals können wir uns, glaube ich, alle noch erinnern. Ich glaube, das war das Spiel gegen Algerien, wo am Ende ja er auch noch rausgegangen ist und gespielt hat. Also da war er eigentlich so der sichere Hafen im Tor, aber trotzdem war er auch draußen. Also das passt eigentlich so auf die Gold-Analogie gerade, was Sie so sagen.
Ich schätze Ihre Kompetenz, insbesondere im Fußball. Sind Sie mir weit voraus?
Na, das sieht nur so aus, Herr Kreuz. Also ich meine, man kann ja auch hier immer mal wieder so ein paar kleine persönliche Sachen teilen im Podcast. Also ich verfolge auch wirklich nur sowas wie WM und dergleichen. Also ich gucke tatsächlich sogar lieber auch Eishockey oder andere Sportarten als Fußball. Außer Handball, das finde ich ganz langweilig anzugucken. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und oute mich da jetzt einfach mal. Ich bin kein Fußballexperte.
Ja, ich mache Fingerski gerne. Fingerski.
Das ist was?
Oder Fingerskateboarden. Das war ein Spaß. Kennen Sie vielleicht aus dem Büro, hat man dann so ein Ski, da steckt man den Finger drauf und dann kann man damit irgendwelche fiktiven Pipelines rumfahren.
Ach so, ja
okay,
gut.
Aber wenn man einen Witz erklären muss, dann ist es halt nicht mehr witzig. Aber lassen Sie uns doch mal in die Verteidigung gehen.
Genau, genau. Also wer verteidigt denn das Depot? Wenn, also der Torhüter haben wir gerade geklärt und jetzt die Depotverteidigung.
Würde ich immer breit auf mindestens 3 oder 4 Schultern verteilen. Nicht da alleine einen hinten stehen lassen oder zwei, sondern ETFs, die breit aufgestellt sind. Da kann man Rohstoffe mitwählen, müssen austariert sein. Ich würde auf jeden Fall keine Einzelaktien, sondern da in einem breiten Fokus breit diversifizieren. Da kann man durchaus Renten, Papiere, Staatsanleihen sind relativ konservativ. Man muss dort auch noch nicht mal das Währungsrisiko eingehen. Also in euro-denominierte ETFs halte ich für einen klugen Weg. Und wenn man schnappt mehr Risiko, also die Defensive ein bisschen weiter nach vorne verlagern will, um das Spiel schneller zu machen, dann könnte man rein theoretisch auch nochmal über Unternehmensanleihen nachdenken. Mhm. Da gibt es sehr, sehr gute Indizes von Bloomberg und eine Vielzahl an kompetitiven Verteidigern im ETF-Bereich. Breit diversifiziert, man könnte auch über sogenannte Smart-Beta-Varianten, Low-Vola-Produkte nachdenken. Das heißt also, in sehr defensive Aktien, in einem breiten Basket oder vielleicht auch sehr defensive Mischfonds, gute aktive Manager. Aber auch da gilt genau das umgekehrte Prinzip, während bei ETFs ja Größe sexy ist, soll es bei Mischfonds oder generell bei aktiven Fonds durchaus kleinere Fonds sein, die sehr viel flexibler wie kleine Schnellboote entsprechend auch gut navigieren können. Weil das wird im Zuge einer Marktentwicklung, die jetzt schon auch immer wieder neue All-Time-Highs entwickelt, irgendwann mal wird die Korrektur kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat jetzt jeder hoffentlich mal verstanden, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, ein vernünftiges Depot, was in der Champions League spielen kann, das auch aufzusetzen. Und wir hatten das ja auch in den letzten Folgen schon mal, wo Sie auch gesagt hatten, die Menschen verwenden einfach viel zu wenig Zeit auf dieses Thema. Und wenn man sich jetzt dieses hier auch noch mal heute anhört und ansieht, dann ist es eigentlich relativ klar, dass man sich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Zeit auch für das ganze Thema nehmen sollte. Haben wir zum Thema Diversifikation noch ein paar Slides an der Stelle?
Ja, danke für die Überleitung. Ja, selbstverständlich. Also wenn wir einfach mal in die auf den Slide 3 eingehen. Das ist ein relativ bunter Flickenteppich. Das ist einer aus unserem Institut immer wieder aktualisierter Zahlenstrahl. Wir haben dort die Assetklassen entsprechend ihrer Performance gewichtet. Die best performenden Assetklassen, die stehen oben, die im schlechtest performenden stehen weiter unten. Man sieht, es gibt keine Systematik. Also wenn man zum Beispiel 2021 gesetzt hätte, dann wäre man 2022 schlecht beraten gewesen. Und wenn man 2022 dann auf die Top-Performer der Asset-Klasse Rohstoffe gesetzt hätte, dann hätte man entsprechend 23 und sogar auch 24 eher ein eher unterdurchschnittliches Anlageergebnis erzielt. Man sieht es auch in Gold, das kann man gut nachvollziehen. Temporär mal oben, dann auch wieder außerhalb der Asset-Klassen-Gewinner-Gewichtung sehen. Dieser Flickenteppich zeigt einfach, dass wir alle nur die Homo-Irrationalis-Generation am Kapitalmarkt sind. Das heißt, wir folgen dem nächsten Trend und der Trend wird irgendwo gesetzt, dann bricht er weg. Und dann kommt ein nächster. Also man kann da keine Systematik feststellen. Das, was im letzten Jahr gut gelaufen ist, kann, muss und passiert in der Regel auch nicht, wird im darauffolgenden Jahr auch weiter top performen. Und wenn man sich das einfach wirklich verinnerlicht hat, dann weiß man, dass man über Diversifikation, also Streuung, Risikostreuung, aber auch Chancenstreuung, also Renditen an anderen Kapitalmärkten eben halt auch daran zu profitieren und nicht nur singulär mit Scheuklappen auf den DAX zu schauen oder auf das, was ich vermeintlich kenne, dann ist man da eigentlich ganz gut beraten. Und
das, was unser Institut aus diesen 125 Anlagefehlern ja auch reduziert hat auf 6 goldene Regeln. Klingt ein bisschen wie beim Chinesen, sind aber mehr, es steckt mehr drin an Know-how. Also wir haben dort 6 goldene Investmentregeln entwickelt. Und da ist eben halt auch das Pareto-Prinzip. Das heißt, Diversifikation erziele ich eben halt auch, indem ich, wenn man jetzt auf den 4. Slide schaut, sehen Sie 2 Kuchendiagramme. Sie haben im Herzen einen ETF-Kern, den Sie mit ruhiger Hand auf stabil halten. Damit laufen Sie mit dem Markt Beta zusammen. Das heißt, ein ETF-Kern aus konservativen ETFs mit Anleihen, Staatsanleihencharakter und ein ETF-Kern, der breite Diversifikation in MSCI World oder breite Leitindizes kostengünstig widerspiegelt. Und wenn dann wirklich so ein exogener Schock kommt, wie Corona um die Ecke oder Lehman, dann muss man aktiv werden. Dann muss man wirklich massiv schnell mit 20% Aufwand, aber 80% Wirkungsgrad dann im Kern was verändern. So, und das andere, das schalte ich einfach, so wie wir ja darüber gesprochen haben, auch im Sturm, wenn wir darüber gleich auch nochmal sprechen, ja, da werden Branchentrends, kleine Beimischungen mit reingewählt, auch vielleicht mal Einzelaktien, aber bitte, bitte alles auch nur in homöopathischen Dosen. Ja? Also Diversifikation, Regel 3 und 6 wären auf dem Slide 5, Simplizität, Effektivität und Diversifikation, das ist wirklich das Nonplusultra. 90% des Anlageerfolges wird dadurch determiniert. Und dann haben Sie es mit der Regel 6 auf der Folie 6, eben halt das Pareto-Prinzip mit solch einem, wie gerade ein Kernsatellitenansatz, mit ruhiger Hand den Kern zu steuern, da das Marktbeta mit dem Markt mitzulaufen und dann das Alpha, so machen es eben halt auch sehr, sehr viele Vermögensverwalter, genau nach dem Motto, schalte ich dann das Alpha ein und gehe dann mit wenig Unkorreliertheit dann eben halt, schalte ich bestimmte Satelliten an und versuche dort den Trend mitzunehmen und Gewinne dann schneller zu realisieren.
Und alle, die jetzt wie immer nur zuhören, wir blenden das natürlich auf YouTube ein. Also man kann jederzeit auch auf den YouTube-Kanal wechseln. Aber ich verlinke auf jeden Fall die Slides in den Shownotes. Also es kann sich dann auch jeder, der das nochmal nachschauen will, dann auch sehr einfach dort finden und sich nochmal angucken. Genau. Ja. Also wenn wir jetzt mal auf diese goldenen Regeln gehen, also das heißt, alles das haben Telekom-Anleger nicht gemacht. Ja, also würde ich jetzt mal so sagen, oder viele von denen. Telekom war ja auch, also und ich weiß es ja, weil meine Eltern, also mein Vater hat ja heimlich mitgemacht, ohne meiner Mutter das zu sagen. Und
sehr schlecht.
Ja, und also er muss jetzt einfach damit leben, dass die Welt das weiß, aber nein, er war ja auch nicht alleine. Also er war ja nicht der Einzige und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach solche Anekdoten auch immer wieder mal erzählt, weil am Ende es hat dafür gesorgt, dass meine Mutter jahrzehntelang, also meine Eltern sind auch schon lange nicht mehr zusammen, aber meine Mutter hat dann jahrzehntelang gut verdientes Geld einfach auch nicht investiert. Ne? Mittlerweile macht sie das. Also sie macht genauso, wie Sie jetzt auch gesagt haben, ETFs und Sparpläne und einfach ne, immer wieder. Also sie macht das jetzt, aber sie hat wirklich 30 Jahre nichts gemacht, weil sie so sehr Angst vor dem Thema Börse hatte, weil sie das durch meinen Vater gemerkt hat. Übrigens, es war auch nicht der Scheidungsgrund. Aber das kann natürlich in Familien zum Scheidungsgrund werden. Also vielleicht auch hier für alle, die keinen Streit mit ihrem Partner wollen, also sich vielleicht lieber an solche Anlageprinzipien halten. Das ist vielleicht auch ein gutes Rezept für die ein oder andere Beziehung, damit nicht die Ehe am Depot kaputt geht. Aber wir sind abgeschweift. Telekom. Das kriegen wir hin, Herr Kreuz, das kriegen wir hin. Es muss ja auch ein bisschen Entertainment sein für die Zuhörer.
Ja, das kommt mit dazu. Das bunteste Gefieder hatten wir ja schon, der lauteste Vogel. Dient genau. Halt auch immer die größte Aufmerksamkeit, so wie es bei der Telekom halt im März 2000 war. Ich glaube aber, ohne Ihre Eltern zu nahe zu treten, da sind 2 große Fehler passiert. Der Ihrer Mutter ist vielleicht sogar noch größer.
eben halt nicht timing the market, sondern auch noch nicht mal time in the market, also nicht auch frühzeitig anzufangen. Und wir wissen alle, wenn wir 500 Euro über 25 Jahre sparen bei einer durchschnittlichen Rendite von knapp 6% netto, das ist durchaus für internationale Anlagen nicht unüblich, dann sind sie Millionär. Also sie müssen sich die Zeit nehmen. Der Faktor Zeit ist mit einer der wesentlichsten Faktoren an der Börse. Alles andere führt dann nicht zu einer Investition, sondern eher zu einer Spekulation, indem ich diese Zeitachse verkürze. Und das ist nachteilig. Und das Zweite, das hatten wir ja heute schon ausgiebig besprochen, ist eben halt die Diversifikation. All die T-Aktien, vermeintlichen Millionäre, 2,8 Millionen Deutsche haben Telekom-Aktien gekauft. Das wow. liegt wie Blei in den Depots und da ist halt noch ein Faktor zu sehen. Wir messen Verluste halt extrem viel bei. Das heißt also, eine Aktie, die um 100 Euro fällt, tut uns doppelt so weh wie eine Aktie, die um 100 Euro steigt vom Verhältnis. Und das sehen wir halt auch bei der Telekom. Dann hat man sich die Finger verbrannt und dann neigt man dazu, eben halt gar nichts zu machen, was aber genau der falsche Reflex ist. Man sollte dann weiter beherzt, jetzt nicht gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen, aber eben halt über eine breite Diversifikation dann entsprechend auch weiter zu partizipieren. Wir haben es ja gesehen, also ohne, dass das hier eine Anlageempfehlung ist, aber wenn man sich mal den fulminanten Ritt von April bis jetzt auch bei der Nvidia-Aktie anschaut, oder die Entwicklung 1300% in den letzten 4 Jahren, dass hätte man dann das Telekom-Kapital dann wiederum in den Wieder reingesetzt. Und dabei sehen Sie ja auch, wie wichtig es ist, eben halt nicht auf das vermeintlich lauteste, aktivste Werbeangebot reinzufallen. Auch all die Finfluencer, die da frei drehen und mit 2.000 Euro in 3 Monaten 10.000 Euro versprechen, eben halt da wirklich versuchen, das Gehirn einzuschalten, mit klarem Menschenverstand zu investieren und dann funktioniert es in aller Regel auch, eben halt nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern breit zu diversifizieren. Das ist auch ein psychologischer Schutz, weil mathematisch reduzieren sie das Risiko. Ja? Und wenn sie weniger verlieren, weil meinetwegen eine Telekom nur marginal im Depot ist, mit 1-2% gewichtet, dann fällt es nicht auf. Das beste Beispiel ist Wirecard. Ja, Wirecard ist ein Totalausfall gewesen. Viele Banken, viele Investoren reingegangen, vermeintlich auch noch kurz vor dem vermeintlichen Blackout und am Ende, DAX war es nur ein kleiner Hüpfer, ist sofort ausnivelliert worden. Ja, und es schützt halt gegen Panikverkäufe. Wenn sie so eine kleine Gewichtung nur drin haben, dann beginnt dann nicht Fear of Loss zu wirken, wo sie dann in Panik über die Sollausstoß, über die Nebennieren und auch im Gehirn passiert einiges, was sie eben mal zu schlechten panischen Reaktionen führt und dann zum schlechtesten Zeitpunkt verkaufen. Teuer einkaufen, günstig verkaufen. Das ist eine Garantie, um sein Vermögen aus dem großen Vermögen kleines zu machen.
Und es ist ja auch ein Thema gegen FOMO. Wir haben das ja auch jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Also die Fear of Missing Out und wenn halt zum Beispiel alle über Bitcoin reden über jetzt zum Beispiel auch Nvidia und man hat gar nichts, dann entsteht dieses Gefühl, weil man verpasst ja dann was. Aber wenn man nur ein bisschen was davon im Depot hat, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, naja, ich bin ja eh dabei und es ist alles gut. Ne? Also deswegen gibt es ja auch immer mehr Banken, die ja auch Bitcoin oder auch andere alternative Anlagen zu einem klitzekleinen Teil in die Portfolien reinnehmen, weil wenn es hochvolatil ist, dann passiert mit dieser 1-2% Position nicht viel im Gesamtportfolio. Aber wenn das natürlich stark steigt, dann nimmt man einfach ein paar Sachen trotzdem mit.
Absolut. Also Fear of Missing Out ist ein Sozialphänomen, das ist klassisch konditioniert. Das ist die Gier, ja, Neid-Gier-Komplex in der Form, dass man halt auch.
Kennen Sie noch Sommerschlussverkauf?
Ja, natürlich. Sale ist ein riesen Wort mit unterschiedlicher Farbe, können Sie überall an den Wänden sehen. Und es ist ein Reizwort, es ist ein Signalwort, es ist genauso wie der Ankerpreis und dann schaut man da drauf. Aber dieses Gefühl, nicht dabei zu sein, ist das triggert einen eben halt an diesen Neid- und Gier-Komplex. Das ist aber gelerntes Wissen ist ein angelerntes Verhaltensmuster. Voll, also Fear of Loss, die Angst, das, was wir auch gerade beschrieben haben, evolutionär wichtig war. Wir hatten Angst, etwas zu verlieren. Wir haben den Reißbatzen festgehalten. Wir haben versucht, mit Dingen auch auszukommen in der Höhle. Da war Lust halt auch exorbitant größer gefühlt, wenn man in den Winter reinging und die Hälfte der Ernte verloren hatte. Also wurde man eher vorsichtiger. Man sieht es auch, die Amygdala und die inferiore Insula, also die beiden Zentren für Angst im Gehirn, sind etwa vom Volumen her im Gehirn 13 Mal größer als der Nucleus accumbens, der Gier, das Wollegefühl durch Dopaminausstoß, das Belohnungszentrum aktiviert. Wenn man das versteht und sonst immer zwischen Fear of Missing Out und Fear of Loss da irgendwo eine gute Balance schaffen muss, indem man genau das Gegenteil macht von dem, was man als ersten einfachen Gedankengang verfolgen möchte, dann ist man gut beraten, also antizyklisch diversifiziert zu investieren. Also prozyklisch verkaufen, in den Aufwärtstrend rein zu verkaufen, wenn irgendwann mal eine gewisse Höhe erreicht ist, und den Dip zu kaufen, also günstig einzukaufen, teuer zu verkaufen. Das ist letzten Endes das.
Und immer mit dem Sparplan am 15.
Ja, richtig, genau. Also das ist ja auch wieder ein Giveaway. Ist das Einfachste, einfach mal einen Sparplan vom 1. auf den 15. umzulegen.
Ja, genau. Und das Thema Diversifikation, wir hatten es ja jetzt ja auch schon in der Folge häufiger, also gegen die Home-Bias, also man zwingt sich dazu, breit zu investieren weltweit, und man nimmt eben überall auch dann alles mit. Und es ist eben genauso wie jetzt die Leute, die sich jetzt vielleicht übergewichtet waren, auch in USA die letzten Jahre. Das war vielleicht auch nicht immer das Beste, manchmal schon, manchmal weniger, ne? Und man hat aber da genau dann den DAX verpasst, ja, was ja eben schade gewesen wäre. Also Home Bias, also das würde ich auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen. Wenn wir jetzt mal darauf, also in die Praxis gehen, in die praktische Umsetzung, was die Anleger jetzt mal wieder als erstes machen können. Also ich habe jetzt schon mal mitgenommen, ich gucke jetzt noch mal in mein Depot und schaue auch noch mal wirklich drauf, welche Länder sind so drin. Und also ich weiß es bei mir zwar schon, aber ich bin auch dem Home-Bias verfallen, aber umgekehrt, weil ich ja selber aus Deutschland ausgewandert bin, habe ich einfach gar nichts Deutsches mehr in meinem Portfolio, und das vielleicht auch nicht so gut. Also ich bin da auf jeden Fall auch wieder vorne mit dabei, und ich werde mich auch noch mal hinsetzen die Woche und mir das Depot genauer anschauen. Also auf jeden Fall Depotanalyse nochmal. Ne? Was könnten jetzt Anleger noch machen aufgrund des heutigen Podcasts?
Ja, also im Grundsatz geht es dabei, wirklich psychologisch diesen Verhaltensanomalien bewusst zu werden, daraus eben halt auch ein smartes Depot zu entwickeln. Und ein smartes Depot kann ein 442er-Depot sein, nennen wir es einfach mal so, in der Systematik, dass man 40% in der Basis, in der Verteidigung hat, 20% dann vorne im Sturm und im Mittelbau eben halt auch noch 40%. Das kann so aufgebaut sein, dass man im Grundsatz hinten zur Verteidigung und weiter ein bisschen nach vorne ins mittlere Feld mit dem MSCI World agiert, internationale Großkonzerne, Low Vola spielt, Equal Weighted, also alles gleichgewichtet. Das würde ein bisschen konservativer die Ausrichtung darstellen. Dann nimmt man Staatsanleihen mit 20% rein, Festgeld, Gold hatten wir ja drüber gesprochen. Also Sicherheiten über die Laufzeiten, das auch zu spielen. Und im mittleren Feld dann mit flexiblen Mischfonds, eventuell mit Faktor-ETFs, Value, Dividende, Low Vola. Wir hatten es gerade an den Punkten, wo man einfach vermeintlich aus diesem höheren Risikobereich der Wachstumswerte eben halt rausdiversifiziert. Immobilien, REITs hatten wir gerade auch schon in den Folien, Immobilien-ETFs und wie gesagt im Sturm dann mit guten aggressiven Mischfonds, vielleicht klein flexibel, also das Gegenteil von der ETF-Welt, den MSCI World-Produkten, wo man mehr auf Größe, auf Kosten achten sollte. Und dann mit dem offensiven Sturm vielleicht über die einzelnen Aktien, Themen, Trendfonds, Sektor-ETFs. Das wäre einfach in der Überlegung durchaus sinnvoll, weil man breit diversifiziert. Sie hatten es gerade angeführt, wir haben signifikant auch aus der Portfoliotheorie einen positiven Impact aus der Bitcoin beziehungsweise aus der Krypto digitalen Währung heraus. Das heißt, sie sind mit allen anderen Assetklassen eher unkorreliert. Früher hatten wir eine höhere Korrelation zu Kupfer, dann mit der Nasdaq, aber mittlerweile ist da eine gewisse Unkorreliertheit. Das heißt, es führt zu einem positiven Impact, also zum positiven Einfluss. Praktisch, man drei Schritte plant, vielleicht, wenn man diese Aggregation 442 im Hinterkopf hat, also 40%, 40% und 20%, dann kann man über drei Schritte Logik sagen, ich analysiere das Depot, schaue mir das ehrlich an, in welchen Ländern, Branchen ich unterwegs bin, hohes Deutschlandgewicht irgendwo zu reduzieren und versuche weiter das Klumpenrisiko, Branchenrisiko etc. einfach rauszudiversifizieren. Der zweite Schritt ist dann Zielgrößen dann auch zu definieren und da dann entsprechend mit einfachen ETFs, guten Fonds, wenn man es nicht selber abbilden möchte, dann streuen sie halt maximal und das eben halt auch in einem bestimmten Zeitraum zu machen, macht Sinn, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr dieses Rebalancing auch durchzuführen, weil man durch exogene Schocks, Tech-Risiken, Finanzkrise 2008, das haben wir alles gesehen, Corona, wie es die Reiseindustrie getroffen hat, also dass man eben nicht zu sehr in einer Branche eben halt abdriftet, das immer zu rebalancen. Und wenn man damit überfordert ist, weil man das zeitlich nicht schafft, weil man dazu keine Lust hat, keine Neigung, dann wirklich jemanden das anzuvertrauen, der es dann professionell in dieser Form managt, der vermeintlich größeres Alpha hat und da eben halt auch nicht immer nur auf diese Joghurt-Tester zu setzen, die da schön auf irgendwelchen sich öffnenden Banken Schließfächern wollte ich schon sagen, aber an den Türen stehen, sondern da frei von diesen schönen Werbeversprechen auf irgendwelchen gelabelten Produkten zu schauen, wer kann mein Vermögen vermehren, wer macht das objektiv, wer macht das eben halt zu einem vertretbaren Kostenrahmen und dann eben halt auch da zu streuen. Unterschiedliche Investmentstrategien, Investmentfähigkeiten, Investmentmanager, die unterschiedliche Strategien haben, das kann man sehr schön mischen und die Mischung macht's.
Also auch bei den Fondsmanagern diversifizieren?
Eindeutig. Ich kenne aus meiner Vergangenheit bei diversen Banken, baut sich eine kleine Kompetenz auf. Da gibt's einen guten Leiter, da gibt's ein gutes Team und dann haben sie da im Fixed-Income-Bereich oder im Equity-Bereich Spezialisten, die dann auch wirklich Alpha generieren. Kapitalverwaltungsgesellschaften, die im Aktienbereich gut sind, sind in der Regel nicht gut im Fixed-Income-Bereich und umgekehrt. Und es gibt Know-how, was man sich, je kleiner man in einer Nische unterwegs ist, baut man Alpha auf im Portfolio-Management. Je breiter sie ihre Portfolien aufbauen, desto geringer ist das Alpha, ist dieser Vorteil, Bauchgefühl, was auch immer es ist, Insiderkenntnisse, sie erreichen durch die Spezialisierung in kleineren Märkten wirklich einen Vorteil, einen Renditevorteil gegenüber den breiter aufgestellten Index-Trackern. Aber je breiter sie sich aufstellen, je weiter die Diversifikation erfolgt, irgendwann ist dann der MSCI World wirklich dann der Goldstandard, den dann auch die wenigsten Fondsmanager kontinuierlich, stetig über einen langen Zeitraum überhaupt schlagen. Das ist dann nur noch ein Bruchteil dessen. Aber je spezialisierter man sich aufstellt mit einer Beimischung, wir hatten es ja gerade über die Satelliten, desto sinnvoller ist es dann auch über die Fondsmanager, über die Anlagestile zu streuen.
Okay. Spannend. Ja, da haben wir heute sehr viel gelernt über Diversifikation, auf jeden Fall. Und wenn ich das so zusammenfassen würde, dann ist Diversifikation eine, ja, wie eine gute Versicherung. Man merkt den Wert meistens erst dann, wenn man es wirklich braucht. Und damit eben auch das Depot, ich sag mal, Champions League reif ist, braucht es eben auch ein Team für genau das. Mit Spezialisten, wie Sie gerade gesagt haben, für jede Situation und eben nicht nur auch 11 Einzelkämpfer. Und daher würde ich auch heute nochmal an alle, die jetzt zuhören und wieder was umsetzen wollen, auch sagen, hinterfragen Sie Ihre verständlicheren Investments, also die Dinge, wo Sie glauben, Sie wüssten, was dahinter steht, und dann auch wieder gerne in das Investment-Tagebuch vielleicht schauen, warum habe ich das damals gekauft, ne? Hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, und eben auch immer wieder sich selber zu hinterfragen und auch zu sagen, okay, Vertrautheit ist kein Kriterium alleine, und vor allen Dingen auch international denken schadet nie, weil wir haben es gesehen, die Wirtschaft kann sich verändern in dem einen Land, die Politik kann sich jeden Tag verändern, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, also zumindest in der Schweiz schon durch die Direktabstimmung, aber also ich nicht, ich darf ja nicht. Genau. Und deswegen, die Chancen liegen eben auch manchmal da, wo man es nicht vermutet, und das schützt eben auch die Rendite auf jeden Fall. Ja. Herr Kreutz, vielen Dank für diese wieder sehr intensive Folge. Hat mir sehr viel Freude auch gemacht, und ich glaube, wir haben heute wieder ganz viel verständlich gemacht und aufgedeckt, und ja, vielen Dank an der Stelle.
Ich habe zu danken, und dann bis dahin investieren Sie klug, nicht nur vertraut. Ihr Nicolas Kreutz aus Hamburg.